Herzlich willkommen und hallo, Jacqueline Kornmüller. Frau Kornmüller, wann haben Sie eigentlich selbst zum letzten Mal einen Lottozettel ausgefüllt?
Ist noch gar nicht so lange her. Im Zusammenhang mit diesem Buch, ich bin eigentlich wirklich keine Lottospielerin. Ich lehne Lotto sogar ab. Ich finde es eigentlich eine, sage ich mal, Institution, mit der der Staat Geld scheffelt. Und deswegen ist Lotto für mich nicht so wahnsinnig reizvoll. Aber im Zusammenhang mit dem Buch und im Zusammenhang mit der Leidenschaft meiner Großmutter habe ich tatsächlich wieder angefangen, Lotto zu spielen, und zwar in Deutschland und in Österreich.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Karline Thüroff trifft
Jacqueline Kornmüller, sagt, meine Großmutter war mein Sechser im Lotto.
Schön, dass Sie da sind. Wie ist es ausgegangen? Haben Sie was gewonnen?
Ich habe eher so kleine Beträge gewonnen. Ein Dreier, ein Vierer, nichts Aufregendes.
Na, immerhin. Und gerade haben wir ja gehört, es ist sowieso Ihre Großmutter Lina, die Ihr Sechser im Lotto war. Eine große Lottospielerin selber, das lernen wir in Ihrem aktuellen Buch 6 aus 49. Das ist ein sehr liebevolles Porträt über eine scheint sehr besondere Frau und eine ganz wichtige in Ihrem Leben. Warum war Ihre Großmutter Ihr Sechser im Lotto?
Ich finde, sie war nicht nur mein Sechser im Lotto. Ich finde, sie war für viele Menschen der Sechser im Lotto, weil sie eine Frau war, die trotz extremer Schicksalsschläge oder sagen wir mal trotz einem Jahrhundert, das an Schicksalsschlägen nicht gespart hat, extrem viel Zuversicht verströmt hat. Und es ging mir eigentlich, wenn ich das so sagen darf, weniger darum, nur die Biografie einer Großmutter zu schreiben. Es ging mir darum, die Biografie einer Frau zu zeichnen, die diese Zuversicht vor sich hertreibt, die diese Zuversicht mit ins Leben bringt, die diese Zuversicht verströmt. Und das fand ich an ihr immer so erstaunlich und deswegen wollte ich dieses Buch schreiben.
Sie ist 1911 geboren, jetzt schon seit über 20 Jahren tot. Und ja, sie hat im Laufe ihres Lebens noch dazu das Unmögliche geschafft und tatsächlich 6 Richtige gehabt im Lotto. So wie Sie das beschreiben in Ihrem Buch, hat dieser Lottogewinn dann Linas Leben aber gar nicht so sehr verändert, wie ihre eigene Fähigkeit, wirklich das Beste aus allem zu machen. Würden Sie das unterschreiben?
Unbedingt. Also ich glaube, es ging gar nicht so sehr um den Lottogewinn. Ich meine, ein Lottogewinn ist was Schönes, gar keine Frage. Man bekommt auf einmal einen Haufen Geld. Wobei in meiner Recherche musste ich feststellen, dass viele Menschen mit ihrem Lottogewinn gar nicht so glücklich werden. Es gibt verschiedene Reaktionen auf solche Gewinne. Es gibt die Menschen, die geizig werden. Es gibt die Menschen, die von so einem Gewinn auch überfordert sind. Meine Großmutter war es nicht. Meine Großmutter war Geschäftsfrau und hat diesen Gewinn in ihr Geschäft gesteckt. Aber es hat ihr Leben nicht verändert.
Sie ist in Armut aufgewachsen, wurde dann eine sehr leidenschaftliche und erfolgreiche Hoteliersfrau. Sie hat, so wie Sie das beschreiben, das Glück aber nie erzwungen. Sie schreiben ja, sie mochte das Zufällige, das Unverfügbare, das Flüchtige. Ist das eine Einstellung, die Sie von ihr geerbt haben?
Ich glaube, was ich von ihr geerbt habe oder was ich hoffe, dass ich von ihr geerbt habe, ist, meine Großmutter war eine sehr empathische Frau. Und diese Empathie hat, glaube ich, ich wollte natürlich gern ergründen, worin eigentlich dieses Glücksrezept meiner Großmutter lag. Warum hatte sie eigentlich so wahnsinnig viel Glück? Und ich glaube, sie hatte Glück, weil sie empathisch war. Sie hat sich einfach empathisch anderen Menschen gegenüber gezeigt und deswegen tat es Glück nicht so schwer, sie zu finden.
Und sie hat es einfach nicht erzwungen, das Glück, oder?
Genau, sie hat es auf sich zukommen lassen. Sie war überhaupt eher ein Mensch, der die Dinge so, sage ich mal, in lustvoller Weise auf sich zukommen hat lassen.
Also das würde ja für den Zufall sprechen, oder? Also dass das Glück in ihrem Fall immer auch was mit Zufall zu tun hatte?
Ja, wobei sie hat schon geflirtet mit dem Glück. Sie hat das Glück schon angestrahlt. Also sie wollte schon gern Glück haben, aber erzwungen hat sie es nicht. Zufall oder Schicksal ist wirklich eine schwere Frage, weil wenn man das jetzt sozusagen, wenn man den Bogen weiterspannt über meine Großmutter hinaus, dann ist das auch eine sehr ungerechte Regel, die Sache mit dem Schicksal. Manche haben Glück und andere eben einfach nicht. Und Empathie ist nicht immer das Rezept. Aber okay, lieber Zufall als Schicksal.
Sie selbst haben ja Schauspielerin gelernt, haben dann angefangen, selbst zu inszenieren, Theaterprojekte gegründet. Sie haben immer interdisziplinär gedacht, jetzt dann schließlich mit Anfang 60 ihr erstes Buch veröffentlicht. Ist das eine zufällige Karriere? Hätte das auch alles ganz anders kommen können?
Ich glaube nicht. Ich habe ja sehr viele verschiedene Dinge in meinem Leben gemacht. Also ich habe lustigerweise begonnen, hier in München zu studieren, Geschichte und Kunstgeschichte. Habe dieses Studium nicht beendet, habe es abgebrochen, um dafür an der Volkfangschule in Essen Schauspiel zu studieren. Das war damals, die Volkfangschule in Essen ist es, glaube ich, auch heute noch eine tolle Universität. Damals hat da Pina Bausch gelehrt und das war der Platz, wo man hin wollte. Da habe ich sehr viel gelernt und bin dann ins Engagement gegangen, ans Kölner Schauspiel und war Schauspielerin. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich nicht immer in einem männlichen Narrativ spielen möchte. Das heißt, damals war es einfach so, man wurde von Männern inszeniert. Und das hat mir nach einer Zeit, ja, wie soll ich sagen, es hat mir nicht mehr so wirklich genügt. Ich wollte mein eigenes Narrativ entwickeln. Und so ist eben Baustein zu Baustein gekommen und es sind viele, viele Dinge zusammengekommen und ich habe irgendwann gedacht, ich wechsle die Seiten. Ich werde Regisseurin und das habe ich gemacht. Also immer wieder ist mein Lebenslauf auch von großen Veränderungen bestimmt gewesen. Und dann habe ich lange Zeit klassisches Theater gemacht und habe dann irgendwann beschlossen, den Bogen weiterzuspannen und tatsächlich, Sie sind gerade darauf zu sprechen gekommen, interdisziplinäre Projekte zu machen. Unter anderem ein Projekt in Hamburg am Schauspielhaus, das hieß Rosi, das hast du gut gemacht. Das war ein Projekt für Menschen über 65. Da habe ich ins Hamburger Abendblatt eine Annonce gesetzt, wer über 65 hat Lust, mit mir einen Abend über das Alter zu machen, man muss nichts können. Und daraufhin haben sich über Nacht 1000 Menschen gemeldet, die sind gekommen, die Telefone liefen heiß am Hamburger Schauspielhaus und ich habe tatsächlich alle diese 1000 Menschen getroffen zu einem 20-Minuten-Gespräch und habe daraus einen Abend entwickelt und da habe ich gelernt, dokumentarisches Theater zu machen. Und dieses dokumentarische Theater ist eigentlich die Basis gewesen für meine spätere schriftstellerische Tätigkeit und letztlich der Grund für die Bücher. Also ich glaube, kein Zufall, sondern ein Schritt nach dem anderen.
Wann ist ein Projekt für Sie erfolgreich?
Erstmal muss es für mich erfolgreich sein. Zum Beispiel nach diesem Castingaufruf in Hamburg, da war es für mich schon ein Erfolg, dass so viele Menschen sich von diesem Satz, man muss nichts können, angesprochen gefühlt haben. Das ist ein Erfolg. Und bei den Büchern ist es eigentlich so, dass ich überhaupt geschafft habe, eine Novelle zu schreiben, war für mich ein persönlicher Erfolg. Natürlich freut man sich, wenn Projekte dann ausverkauft sind oder Bücher gut laufen. Das ist klar. Wir machen etwas, weil wir eine Wirkung erzeugen wollen. Aber es sind oft die inneren Erfolge, die einen so satt machen.
Sagt Jacqueline Kornmüller in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Gleich reisen wir zusammen nach Garmisch-Partenkirchen. Sie nennen es in Ihrem Buch gerne auch einfach nur Bindestrich. Das ist der Ort, in dem Sie aufgewachsen sind.
Zu Gast bei Karline Thüroff auf Bayern 2.
Jacqueline Kornmüller ist im Matriarchat groß geworden.
Und weil wir gerade vom Glück gesprochen haben, war das eine glückliche Kindheit für Sie in den 60er Jahren in Garmisch-Partenkirchen?
Absolut. Das war eine glückliche Kindheit, kann ich gar nicht anders sagen.
Und Matriarchat heißt, Ihre ganze Kindheit über waren Sie umgeben von Frauen, die Ihre Selbstbestimmung eigentlich nie in Frage gestellt haben. Über Ihre Großmutter haben wir schon ein bisschen gesprochen. Wer waren denn die anderen wichtigen Frauen für Sie?
Also die zweite wichtige Frau war sicherlich meine Mutter,
ja,
die ja in meinem Roman Linas Tochter heißt. Mhm. Ich wollte ein Buch schreiben über meine Großmutter und habe deswegen meine Mutter ein bisschen auf Distanz gehalten. Aber natürlich wäre sie auch eine großartige Romanfigur, keine Frage. Dann war eine ganz wichtige Frau für meine Großmutter, auch für mich, meine Großtante. Maria heißt sie im Buch. Die beiden Figuren im Buch heißen Lena und Maria, also wie meine Großmutter, meine Großtante. Und dieses Besondere an dieser Frau war, dass die beiden, Lena und Maria, sich sehr früh kennengelernt haben. Auch unter nicht ganz einfachen Umständen in einem Hotel in München. Und die beiden waren sich von vornherein freundschaftlich extrem verbunden, waren ihr ganzes Leben loyal zueinander, was, glaube ich, meine Familie sehr stark geprägt hat, diese Frauenfreundschaft. Das war keine lesbische Freundschaft, das war eine Freundschaft und eine Stütze das ganze Leben über. Die haben wirklich sehr clevere Prinzipien auch gehabt im weiteren Leben. Sie haben sich zum Beispiel zu 50% am Geschäft der anderen beteiligt. Also eine echte Lebensgemeinschaft, die sozusagen den Kern dieser Familie gebildet hat.
Und die bis ins Altersheim tatsächlich ging, oder?
Genau, die haben sich kennengelernt als junge 20-jährige Mädels und sind dann einfach verbunden geblieben. Und irgendwann hat meine Tante beschlossen, ins Altersheim zu gehen, weil sie ihre eigenen Kinder nicht belasten wollte. Und hat meine Großmutter gebeten, mitzukommen. Meine Großmutter war aber absolut kein Altersheim-Fan. Da hat ihre Freiheit geliebt und wollte nicht in ein Heim. Aber meiner Tante zuliebe hat sie diesen Schritt dann gemacht.
Männer, zumindest im Buch, tauchen im Leben ihrer Großmutter eigentlich eher als Nebenfiguren oder als Zufallsgäste auf. Die werden manchmal auch ganz explizit so genannt. Wann wurde Ihnen denn selbst bewusst, dass das eigentlich ziemlich außergewöhnlich ist?
Lange nicht. Ich bin in dieser Situation aufgewachsen und sie war für mich normal. Für mich war auch normal, dass eine Frau eine Geschäftsinhaberin ist und ihren Job macht. Meine Großmutter hatte ein Hotel, meine Tante hatte eine Daunendeckenfabrik, meine Mutter war Dolmetscherin. Es gab für mich überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass man als Frau nicht genauso wirksam in der Gesellschaft sein kann wie als Mann. Und ich bin ja dann relativ früh ins Internat gekommen, nach Schondorf am Ammersee. Dort bin ich aufgewachsen und erst dort habe ich eigentlich wirklich begriffen, dass ein normales Familienkonstrukt ganz anders ausschaut.
Mhm. Ihre Mutter war ja 21, als sie auf die Welt kam, als uneheliches Kind mit einem Franzosen. Haben Sie Ihren Vater je kennengelernt?
Nein, ich kenne meinen Vater nicht oder habe ihn nie kennengelernt. Ich weiß auch relativ wenig über ihn. Deswegen ist auch die Beschreibung, also ich nenne ihn ja im Buch Frankreich. Also ich habe ihm gleich ein ganzes Land zugeteilt. Und was sehr schön war, dass weder meine Großmutter noch meine Mutter haben meinen Vater in irgendeiner Form negativ besetzt. Ich habe einfach irgendwie gedacht, für mich war er wahrscheinlich letztlich der König von Frankreich, der da irgendwo existiert, der nur leider mit mir nichts zu tun hat.
Aber Sie haben ihn auch nicht vermisst, unbekannterweise.
Grundsätzlich in meiner Kindheit habe ich ihn nicht vermisst. Ich meine, natürlich, wenn man einen unbekannten Vater hat, dann gibt es immer mal wieder so Schübe, wo man sich plötzlich extrem dafür interessiert. Ich habe aber immer wieder auch Freundinnen kennengelernt, bei denen ein ähnlicher Fall vorlag. Und das sind diese plötzlichen Bekanntschaften oder diese späten Bekanntschaften mit dem unbekannten Vater oft auch so ins Leere gegangen. Also mein Interesse an meinem Vater war da, aber irgendwie habe ich nie so wirklich den Versuch unternommen, ihn tatsächlich kennenzulernen.
Dass Sie ein uneheliches Kind waren in Garmisch-Partenkirchen in den 60er Jahren, ich kann mir schon vorstellen, irgendwann wurde das zum Thema, oder?
Es war auch da wiederum weniger für mich belastend, als es für meine Mutter belastend gewesen sein muss. Also Garmisch-Partenkirchen, das ist bayerische Provinz. Wie Sie ja schon erwähnt haben, ich habe den Ort Bindestrich genannt. Bindestrich habe ich ihn deswegen genannt, weil die beiden Orte Garmisch und Partenkirchen zwangsvereint wurden, und zwar von den Nazis, die dort die 1936 die Winterolympiade geplant haben und eigentlich als Propagandaprojekt. Und das hat natürlich mit diesem Ort etwas sehr Verheerendes und Schlimmes gemacht. Ich persönlich, als ich das Buch geschrieben habe, habe gedacht, ich weiß viel zu wenig über diese Zeit. Und habe mir Beratung gesucht. Und es gibt jemanden, einen Lehrer, den Alois Schwarzmüller, der hat nach seiner Rente, der war eigentlich Geschichtslehrer, und hat, nachdem er in Rente gegangen ist, ein Forschungsprojekt für sich selbst gestartet und hat den Nationalsozialismus in Garmisch-Partenkirchen erforscht. Und auf seine Forschungen habe ich mich gestützt. Ich habe dann für das Buch parallel Schicksale gesucht. Ich habe Schicksale gesucht, in denen Frauen wie meine Großmutter Unternehmerinnen geworden sind, und bin dann natürlich fündig geworden.
Da kamen Sie zum Beispiel auf Hedi Starkmann, die auch eine ganz unglaubliche Geschichte hatte, die von den Nazis in einem Käfig vor dem Bahnhof eingesperrt wurde. Was haben Sie über sie erfahren?
Ja, die Hedi Starkmann, die hatte eine kleine Leihbücherei. Es gab in Garmisch das Bunte Haus. Das war so ein Haus, in dem sehr, sehr viele Stiegen waren, sehr viele Geschäfte waren. Es musste also so ein ganz lebendiges Treiben in diesem Haus gewesen sein. Heute sieht dieses Haus nicht mehr so aus. Es ist abgerissen worden. Das Haus gibt es in der Form nicht mehr. Aber sie hatte da in so einem Treppenaufgang eine kleine Leihbücherei. Und sie hat Bücher ausgeliehen. Und ihre beste Freundin, lustigerweise, war Luise Ende. Und Luise Ende war die Mutter von Michael Ende. Und die beiden waren Bridge-Partner, haben gemeinsam mit ihren Männern Bridge gespielt. Die Endes haben relativ früh begriffen, dass sie aus Garmisch weg mussten und sind nach München umgezogen. Da war Michael Ende schon 2,5 Jahre alt.
Mhm.
Und die Starkmanns sind dort geblieben. Und die Hedi Starkmann war Jüdin. Und es gab in Garmisch-Partenkirchen 1938 eine Aktion gegen die Juden. Und in dem Zusammenhang ist sie nachts aus ihrem Schlafzimmer von Soldaten herausgezogen worden, ist die Bahnhofstraße hochgeschliffen worden, ist dort in einen Tierkäfig gepresst worden. Es war Winter, Januar, und auf dem Tierkäfig haben sie ein Schild aufgehängt, Judensau. Mhm. Als ich das erfahren habe, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum es dann nicht ein Mahnmal gibt, warum nichts an diesen Vorfall erinnert. Aber das ist eben etwas, was ich in diesem Zusammenhang mit diesem Buch schon auch sehen konnte, dass es da eine gewisse Geschichtsvergessenheit gibt in Garmisch-Partenkirchen.
Und es hat sich bis heute nicht geändert, wirklich.
Es gab Versuche, zum Beispiel von dem Alois Schwarzmüller. Der hat eine Ausstellung initiiert, die Kehrseite der Medaille. Die hat aber nicht sehr lange durchgehalten. Die war im Skistadion, ist aber dann abmontiert worden, weil man angeblich den Raum renovieren musste. Und diese Ausstellung liegt jetzt, soweit ich weiß, immer noch im Keller des Kindergartens von Partenkirchen und schlummert vor sich hin.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Heute ist die Theatermacherin und Schriftstellerin Jacqueline Kornmüller mein Gast. Und in ihrem Buch 6 aus 49 schreiben sie, sie hatten immer einen sehr, sehr großen Bewegungsdrang als Kind. Sie haben immer getanzt, wenn sie konnten. Warum wollte ihre Mutter nicht, dass sie tanzen?
Nein, die hatte da nichts dagegen. Meine Großmutter hat es nur einfach extrem gefördert. Sie meinen jetzt, Sie spielen jetzt auf diese Geschichte an, warum ich ins Internat gekommen bin.
Ich wollte wissen, warum Sie nicht Ballett tanzen durften.
Ach so. Ja, ich durfte ja sehr lange Ballett tanzen. Aber es gab dann eben diese Geschichte, es gab so eine Art Talentscouting von der Münchner Oper, war das damals. Und da bin ich ausgesucht worden, eben wahrscheinlich wegen diesem unfassbaren Bewegungsdrang, der mich immer schon beherrscht hat, und meiner Leidenschaft zum Tanz. Und da hat meine Mutter gesagt, das ist nicht die Karriere, die ich mir für meine Tochter wünsche. Da war ich 10 oder 11 und habe natürlich ihren Gedanken nicht verstanden. Nicht verstehen können, war zutiefst betrübt über diese Entscheidung, weil ich darin oder in dieser Art des Tanzes einfach meine Bestimmung gesehen habe als Kind.
Und es gab ja auch 2 Ballettmeisterinnen in Garmisch-Partenkirchen, die sie am Ende ja dann auch heimlich treffen mussten. Ich würde Garmisch jetzt auch eher als Skiort, als Ballettort vermuten. Und Sie beschreiben diese beiden Lehrerinnen tatsächlich als fast schon Außerirdische in Garmisch. Inwiefern waren Sie das?
Naja, das war wirklich was Besonderes, weil die beiden hatten eine weiße Villa. Mhm. Die lag da mitten in einem großen Park. Und für mich war es einfach schon so ein Hochgefühl. Im Frühling zum Beispiel war diese Wiese vor der weißen Villa voller weißer Schneeglöckchen. Ich bin auf diese Villa zugelaufen und ich war einfach im Glück. Und dann konnte man da tanzen, da gab es keine Beschränkungen, es gab keine Schule. Es war einfach nur Bewegung und Tanz und Musik. Und es hat mir als Kind einfach extrem viel gegeben. Es war mein Ort.
Ihre Großmutter hat sie unterstützt im Tanzen, die Mutter war da zwiegespalten und sie beschreiben die Beziehung zwischen ihrer Mutter und ihrer Großmutter ja auch als eine sehr gespaltene. Die Großmutter hatte Glück, die Mutter eher weniger. Was hat das mit Ihnen gemacht als Kind?
Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass meine Großmutter und meine Mutter beschlossen haben, dass der Weg für mich ins Internat führt, weil natürlich, also sagen wir mal so, ich glaube, sehr, sehr viele Hotels in Garmisch-Partenkirchen haben diesen Prozess oder dieses Problem der Ablöse. Einer führt ein Hotel, der andere möchte dieses Hotel auch gern mal irgendwann führen, aber da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Das kennen sehr, sehr viele gastronomische Betriebe. Und bei uns war das nicht sehr anders. Und da gab es natürlich Reibereien. Nur, ich glaube, beide haben mich so sehr geliebt, dass sie gedacht haben, ich muss raus aus diesem Konflikt. Das ist nicht gut, wenn ein Kind, wie in einer, sagen wir mal, Ehe, in der es Schwierigkeiten gibt, es ist nicht gut, wenn ein Kind in so einem Konflikt dauerhaft verbleibt. Und deswegen kam ich sehr früh ins Internat. Und jetzt gibt es natürlich Kinder, da kann man sagen, für die ist das Internat eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Für mich war es das nicht. Ich war in einem tollen Internat. Und es war eigentlich eine gute Fortsetzung von dem, was ich da vorher an Freiheit bei diesen Balletttänzerinnen erlebt hatte.
Hanni und Nanni war ja auch schon ein großes Ding damals, oder? Also so 60er Jahre, da gab es das schon. Haben Sie sich das Internatsleben so vorgestellt, wie es letztendlich war?
Hanni und Nanni war ich nie ein Fan davon, mochte ich nicht, die Geschichte. Aber ich kannte sie natürlich und ich habe es mir auch anders vorgestellt. Und es war auch ganz anders. Ich war in einem Internat in Schondorf, Und für mich war das eine, aus zwei Gründen eine sehr glückliche Zeit, weil erstens habe ich da jemanden getroffen, eine Kunstlehrerin, Gisela Dieter hieß die. Das war eine fantastische Frau und die hat mir eigentlich einen ganz neuen Raum aufgeschlossen. Und dann war es eben, Schondorf hat so ein Konzept gehabt, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber da konnte man ganz viele verschiedene Dinge machen jenseits der Schule. Man konnte töpfern, man konnte schreinern, man konnte in die Kfz-Werkstatt gehen, man konnte segeln. Es gab ein unfassbares Angebot an Dingen, die man noch tun konnte außerhalb der Schule. Und das war für mich, der gerne handwerklich arbeitet, der gern Dinge in die Hand nimmt, der einfach, man konnte gärtnern. Also es war ein unfassbares Angebot jenseits des Gymnasiums. Und man konnte lernen, wie man in einer Gemeinschaft lebt. Ich war Einzelkind und plötzlich war ich ein Kind unter vielen. Das war toll.
Und wie kam Sie dann auf die Idee, sich aus dem Internat für die Schauspielschule zu bewerben?
Zunächst habe ich mich ja gar nicht für die Schauspielschule beworben, sondern ich habe angefangen, dem Rat meiner Kunsterzieherin folgend Kunstgeschichte zu studieren. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, ich bin auch kein Student oder keine Studentin. Das ist nichts für mich. Ich muss die Sache viel praktischer angehen. Und ich war damals nach dem Studium mal 3 Monate in Berlin und habe mir jeden Tag ein anderes Theaterstück angesehen und habe gemerkt, das ist es. Das ist es, die Literatur, das ist es. Und habe dann einfach kurzerhand mich beworben an der Volkwang-Schule und noch an einer zweiten Schule, ich glaube sogar an der Falkenberg-Schule. Und bin dann beim ersten Antritt in der Volkwang-Schule genommen worden.
Auch ein Glücksmoment.
Auch ein Glücksmoment. Habe ich nicht dran geglaubt, weil da haben sich sehr viele Menschen beworben, wie das bei diesen Schauspielschulen ist. Und ich konnte es gar nicht fassen, dass ich da aufgenommen worden bin. Und war dann natürlich, bin beseelt nach Essen geflogen.
Was mochten Sie am Theater? Was mögen Sie noch heute dran?
Also man muss sagen, die Zeit der Ausbildung und die Zeit des Theaters, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Ich glaube, ich hatte ein vollkommen falsches Bild vom Theater, als ich angefangen habe, Schauspiel zu studieren. Ich hatte das Gefühl der absoluten Freiheit. Ich habe gedacht, da gehen alle Wünsche in Erfüllung und es wird großartig. Ich bin dann eigentlich so in der Institution, nach der Ausbildung in der Institution Theater gelandet, also so an einem Stadttheater in Köln. Das ist schon schön, aber da gibt es auch bestimmte Zwänge. Die waren mir nicht bewusst. Also die Hierarchie, die auch in einem Theater, wir reden jetzt von dem Theater der 80er, 90er Jahre. Da waren Theater noch sehr hierarchische Betriebe und sie waren vor allen Dingen männlich dominiert. Also es gab keine weiblichen Regisseure, die gab es einfach nicht, weit und breit. Ich habe immer nur mit Männern gearbeitet. Und ich glaube, diese Vorstellung, die war einfach, da musste ich erst selber ran und selbst Regisseurin werden, bevor ich das Theater so genießen konnte, wie ich das eigentlich mir vorgenommen hatte.
Haben Sie das geschafft mittlerweile? Sind Sie die Zwänge komplett losgeworden?
Ja, ich habe sehr daran gearbeitet, dass ich, also erstmal musste ich ja das Theater lernen. Ich musste verstehen, wie Theater gemacht wird. Denn zum Theater gehört ja nicht nur die Kunst, es gehört auch die wirtschaftliche Seite des Theaters. Und ich bin durch diese ganzen, also ich war in Stuttgart am Schauspielhaus Hausregisseurin, ich war dann am Hamburger Schauspielhaus und irgendwann kam ich dann eben zu dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss auch die Institutionen loswerden, um wirklich zu dem zu kommen, was ich machen will. Ich bin dann nach Wien gegangen und in Wien habe ich mal die merkwürdigsten Projekte gemacht, die man sich vorstellen kann. Wirklich seltsame Dinger. Also ich habe einen Roman von Sadie Smith inszeniert in einem Schwimmbad. Da geht es darum, dass eine Frau jeden Tag 50 Runden schwimmt und sich über ihr Leben klar wird. Ich habe zum Beispiel ein Projekt gemacht, was dann später sehr erfolgreich geworden ist. Ich habe Autoren eingeladen, über Meisterwerke der Kunst zu schreiben und habe diese Texte vor den originalen Gemälden des Kunsthistorischen Museums inszeniert.
Ganymede.
Und mit diesem Projekt hatten wir sehr viel Glück. Ich muss dazu sagen, ich entwickle meine Projekte gemeinsam mit meinem Mann Peter Wolf. Ohne ihn wäre das alles gar nicht denkbar. Mein Mann ist Schauspieler, mein Mann ist aber auch Dramaturg und mein Mann ist Produzent. Insgeheim ist er auch Bankdirektor. Er hat unglaublich viele Fähigkeiten, die man bei solchen Projekten braucht, wenn man die selbst aus dem Boden stampft. Und da haben wir eben gemeinsam ein Kunstprojekt entwickelt, was über die Jahre gewachsen ist, mit dem wir in Ungarn waren, im Szepművészeti-Museum, in dem wir in Polen waren, im Nationalmuseum in Wrocław. Dann waren wir da mit in Brüssel, im Musée Royal und in der Eremitage in St. Petersburg. Also wir haben dieses Projekt dann ganz, ganz vielen verschiedenen Orten herausgebracht. In Russland natürlich vor dem Krieg. Und ja, und jetzt haben wir dieses Projekt so oft gemacht. Wir haben zum Schluss auch im Naturhistorischen Museum in Wien gespielt. Und dann war es mal da auch wieder Zeit für einen Break. Und jetzt bringen wir das Projekt raus im Otto-Wagner-Areal. Das Otto-Wagner-Areal ist eine ehemalige psychiatrische Heilanstalt gewesen. Und diesmal und bei diesem Projekt geht es um die Psyche.
Und was genau Sie da planen, darüber sprechen wir am Ende dieses Talks noch. Vorher besuchen wir gleich mit Ihnen zusammen noch ein ganz besonderes Haus, in dem Sie wohnen und über das wir gleich sprechen, ein Haus in der Steiermark, das sich nicht verlassen lässt. Jacqueline Kornmüller ist mein Gast heute in 1:1 der Talk. Sie hören Bayern 2, die Theatermacherin und Autorin Jacqueline Kornmüller ist heute mein Gast in 1:1 der Talk. Aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen, mittlerweile in Österreich zu Hause und das hat damit zu tun, dass ihr Mann Österreicher ist, Frau Kornmüller, aber auch, weil die Kulturförderung in Österreich besser funktioniert als in Deutschland. Was ist denn da los?
Ja, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich weiß, wie es in Wien ist. In Wien gründet man einen Verein und dann hat man sozusagen die Möglichkeit einzureichen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Einreichmöglichkeiten und verschiedene Förderungen. Natürlich, jetzt werden die auch bei uns immer mehr eingestrichen, was natürlich eine Katastrophe ist für die Kulturwelt. Und manchmal wird auch wirklich an der falschen Stelle gespart. Aber grundsätzlich ist es so, man hat die Möglichkeit, eine Projektförderung zu machen, eine Einjahresförderung zu machen. Man kann Wiederaufnahmen fördern lassen, vor allen Dingen in der freien Szene. Es gibt Institutionen, die gefördert werden und es gibt natürlich die Staatstheater. Aber ich bewege mich ja in der freien Szene.
Und in Österreich gibt es dann eine Wohnung in Wien, die sogenannte Arbeitswohnung, und es gibt ein Haus in der Steiermark. Wo verbringen Sie mehr Zeit?
Am liebsten würde ich mehr Zeit im Haus verbringen, aber ich habe jetzt erst ganz frisch bezogen eine kleine Wohnung in Wien und ich liebe diese Wohnung, auch wunderschön.
Wir wollen jetzt aber über dieses Haus in der Steiermark sprechen, weil das ist ein Ort, der, glaube ich, auch sehr, sehr viel über Sie erzählt. Es ist auch die Protagonistin Ihres ersten Buchs, Das Haus verlassen. Bevor wir darüber sprechen, wie Sie versucht haben, dieses Haus loszuwerden, würde ich gerne wissen, wie sind Sie denn zu diesem Haus gekommen?
Es war eigentlich so in dieser anfänglichen Zeit in Wien. Ich glaube, ich lebe inzwischen in Wien seit 16 Jahren. Und Wien ist eine Stadt mit wenig Gärten, mit wenig Grün. Und das ist mir sehr bald aufgefallen und ich wollte einfach gern, Wien hat ein unfassbar schönes Umland. Und die Steiermark ist gar nicht weit weg, die Oststeiermark, der Wienerwald, also es gibt sehr viel Grünes da drumherum. Und ich wollte gerne einen Garten, weil ich bin so ein Gartenfreak, ich liebe Blumen und Pflanzen und Gärtnern und all das. Und ich habe durch Zufall im Netz eine kleine Ruine gefunden außerhalb der Stadt. Wirklich sehr schön, nichts Besonderes. Später kam mal eine Freundin bei mir vorbei, die hat zu mir gesagt, ach, du lebst in einer Keusche. Und eine Keusche ist tatsächlich etwas, was früher eine Art Armenhaus war. Also was ganz Einfaches. So einfach finde ich mein Haus gar nicht. Ich finde, es ist eigentlich sehr schön. Es ist ein Steinhaus, ein altes Steinhaus mit Steinmauern. Was toll ist, weil es ist im Sommer kühl und im Winter warm. Und es hat einen unfassbar schönen Garten und einen alten Garten. Und dieses Haus haben wir gemeinsam, mein Mann und ich, gekauft zu einem Spottpreis und haben unfassbar viel Geld reingesteckt und haben es renoviert. Und ja, und dann haben wir 12 Jahre lang da drin sehr glücklich gewohnt. Und eines Tages, da kamen wir gerade von einem Freund, der im Attersee wohnt, habe ich gedacht, ach, es wäre eigentlich auch schön, an einem See zu leben.
Ah.
Und nein, wir wollten dieses Haus verkaufen. Wir haben uns gedacht, wir haben jetzt so viel hineingesteckt, wir sind ja Theatermenschen und deswegen sind wir auch in gewisser Weise auch immer darauf angewiesen, unseren Lebensraum auch wieder aufgeben zu können. Also wir haben uns gedacht, wir ziehen da weg. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich in Wien gerade eine Inszenierung gemacht, die unheimliche Bibliothek von Haruki Murakami. Ich habe besondererweise die Rechte von Haruki Murakami bekommen für diese Erzählung, die er geschrieben hat. Wunderschöne Erzählung, die unheimliche Bibliothek. Und habe das inszeniert im Odeon-Theater in Wien. Und die Kat Mentschik, diese fantastische Berliner Illustratorin, hat diesen Roman grenzgenial illustriert. Und als ich anfing, mich um die Rechte zu bemühen, habe ich bei ihr nachgefragt, ob sie mir helfen kann, den Kontakt zu Haruki Murakami herzustellen. Die konnte mir zwar nicht direkt helfen, aber sie hat mir den Weg gewiesen und das war unglaublich hilfreich. Wir haben uns dadurch kennengelernt, wir haben uns befreundet und ich bin mit ihrer Kunst vertraut geworden. Die Kat ist eine unfassbare Illustratorin. Sie macht die schönsten Illustrationen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Sie hat eine Reihe ihrer Lieblingsbücher gemacht. Da ist jetzt inzwischen schon das 20. oder das 21. Buch rausgekommen. Aktuell kommt ein tolles Buch raus von Monika Helfer. Wer bist du? Kommt jetzt erst im Frühjahr raus. Und in dieser Reihe ist eben auch mein Buch erschienen, Das Haus verlassen. Ja, wie dieser Text entstanden ist, eigentlich eine lustige Geschichte. Ich habe wieder eine Annonce aufgegeben, diesmal bei Willhaben, und habe dieses wirklich von uns liebevoll herausgeputzte Haus zum Verkauf angepriesen. Und da haben sich tatsächlich sehr, sehr viele Menschen gemeldet, die gerne dieses Haus und diesen Garten besitzen wollten. Und es waren, glaube ich, fast 5000 Menschen, die sich für dieses Haus interessiert haben. Und wir haben dann 80 eingeladen, sich das Haus anzuschauen. Und dann kam der Erste und es war ein Mann aus dem Innenministerium in Österreich. Und der kam zur Tür rein. Ich nenne ihn in meinem Buch den Innenministermann. Und es war sofort klar, er war vollkommen schockiert von diesem Haus. Und das Haus wiederum war auch vollkommen schockiert von ihm. Und ich fing also an, diese Führung durchs Haus zu machen und ihm das Haus zu zeigen und habe gemerkt, es war so schön und es war so absurd, dieser Vorgang, dass jemand da in mein Intimstes hereinbricht und mit seinen eigenen Lebensvorstellungen nun dieses Haus betrachtet, dass ich mich noch während der Führung an den Schreibtisch gesetzt habe, mich hingesetzt habe und diese Geschichte aufgeschrieben habe, was hier gerade passiert. Und habe zu meinem Mann gesagt, bitte mach du weiter, geh du durchs Haus und zeig alles her, ich muss jetzt schreiben.
Was hat ihn so schockiert, den Innenminister?
Vor allen Dingen das Bad. Das Bad ist ein Kellerraum, es ist ein alter Keller. Früher war dieser Keller mal der Keller des Dorfes. Und ich glaube oder vermute, dass der Keller tatsächlich zuerst und ohne Haus und ohne Turm und ohne alles da war, einfach nur der Keller mit einer Tür, die vom Garten aus in den Keller oder ins Innere des Berges geführt hatte. Und dieser Keller ist wunderschön, weil es ein riesiges Gewölbe ist. Und aus diesem Gewölbe haben wir dann später ein Bad gemacht. Aber das hat natürlich was Archaisches, was Rohes, in dem sich ein Innenministermann vielleicht nicht gleich wohlfühlt.
Ich habe Fotos gesehen, es gibt auch eine ganz große, tolle Fotostrecke in der SZ. Da kann man sich das alles anschauen. Und in diesem Kellerbad kann man auch nur in der Mitte stehen. Das gefällt dem Innenminister wahrscheinlich auch nicht besonders gut.
Nein, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und wie gesagt, beide haben sich abgestoßen.
Ja, Sie schreiben ja richtig, das Haus hat Charakter, es hat eine Sprache, es hat Gefühle und es hat mitreden wollen beim Verkaufen. Wann hatten Sie das Gefühl, das Haus entscheidet gerade mehr als Sie selbst?
Ziemlich bald. Also es ging um meine Beziehung zu diesem Haus. Ich habe dieses Haus da zum Fraß den Menschen vorgeworfen zum Verkauf und habe währenddessen gemerkt, das geht gar nicht. Also das Haus hat sich auch vehement eingemischt. Es hat sozusagen auch die Immobilientouristen beurteilt und es waren eigentlich meistens abschlägige Urteile. Also mein Haus hat eigentlich diese neuen Besitzer ganz und gar nicht akzeptiert. Und hat mich doch dann inständig gebeten, bei ihm zu bleiben. Und ich bin dem Rat des Hauses dann gefolgt. Und das Haus ist heute noch in meinem Besitz und ich glaube, das wird es auch bleiben.
Und es hat Sie zum Schreiben gebracht. Und herausgekommen ist das sehr schöne Buch Das Haus verlassen, illustriert von Kat Menschik.
Genau, illustriert von Kat Menschik und erschienen beim Galliani Verlag.
Und wenn Sie jetzt nicht schreiben, dann arbeiten Sie, Sie haben es vorhin schon erzählt, ganz viel zusammen mit Ihrem Mann, der als Schauspieler und Produzent auch ganz eng in Ihre Projekte eingebunden ist. Ist diese Konstellation eigentlich ein Geschenk oder eine Herausforderung?
Das ist immer beides. Also für mich ist es mehr Geschenk als Herausforderung, muss ich sagen. Mein Mann hat eine ganz andere Karriere als ich. Er war sehr erfolgreich als Schauspieler und ist eigentlich in diesen Institutionen, er war ein sehr, sehr viel mehr Theatern als ich. Und wir haben uns in Köln kennengelernt. Er ist dann früh ans Hamburger Schauspielhaus gegangen und ist dann wiederum mir gefolgt, auch nach Stuttgart und wieder zurück ans Hamburger Schauspielhaus gegangen. Und trotzdem ist er dann mit mir nach Wien gegangen. Wir haben begonnen, diese Projekte zu machen, diese merkwürdigen Projekte zu machen. Und wir mussten bestimmte Dinge lernen. Wir mussten uns selbstständig machen. Das war nicht so von Anfang an, dass wir zusammengearbeitet haben, sondern wir haben gelernt, zusammenzuarbeiten. Und wir haben uns die Aufgaben aufgeteilt. Also er ist eigentlich mehr für das Wirtschaftliche in diesem Projekt verantwortlich, was ganz wichtig ist. Wenn man ein freies Projekt macht, darf man die wirtschaftliche Seite nie aus dem Blick verlieren, was ich gern tue. Und er hat da glücklicherweise immer ein gutes Auge drauf und hat auch eine Begabung dafür. Ich kümmere mich eben mehr um diese künstlerische Seite oder manchmal auch ums Marketing.
Sagt Jacqueline Kornmüller in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und ob jetzt vielleicht schon ein drittes Buch in Planung ist, unter anderem darüber sprechen wir gleich.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit
Jacqueline Kornmüller, Theatermacherin, Schauspielerin, Schriftstellerin.
Wie sehr muss man aufpassen, sich nicht zu verzetteln, wenn man in so vielen Disziplinen unterwegs ist wie Sie?
Ja, da muss man schon aufpassen. Aber eigentlich jetzt zum Beispiel bereite ich gerade ein neues Projekt vor im Otto-Wagner-Areal. Und diese Projekte sind sehr langfristig geplant. Das ist kein Schnellschuss. Da arbeite ich ein Jahr dran. Und das ist für mich selbst relativ genau durchgetaktet. Das heißt, es bleibt immer noch ein bisschen Zeit zum Schreiben.
Bleiben wir mal kurz im Otto-Wagner-Areal. Da steht ja jetzt eine neue Runde Ihres preisgekrönten Projekts Ganymed an. Sie haben vorhin schon erzählt, das ist ja fast schon eine ganz neue Form des Theaters, die Sie erfunden haben und die wie genau funktioniert.
Es ist eigentlich so, dass wenn man dieses Projekt besucht, dann kommt man an, dann bekommt man einen Plan. Auf diesem Plan sind viele verschiedene Orte eingezeichnet. Man bekommt aber auch einen Hocker. Und mit diesem Hocker, mit diesem Plan zieht man in dem Fall durch das Areal. Das ist das Otto-Wagner-Areal, eine ehemalige psychiatrische Heilanstalt, der man das wirklich noch anspürt, was da war. Das ist ein Ort mit einer extrem komplexen Geschichte. Das hat eigentlich gestartet als Vorzeige. Psychiatrische Heilanstalt, aber es sind natürlich die Spuren der Zeit da überhaupt nicht dran vorbeigegangen. Es sind grauenvolle Dinge passiert in der Zeit zwischen 1933 und 1945. Es ist Euthanasie passiert. Also das heißt, Menschen, die als minderwertiges Leben eingestuft worden sind, da auf furchtbare Weise zu Tode gekommen. Oft sind sie an Hunger gestorben. Auch Kinder. Viele Kinder. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieses Areal wieder psychiatrische Heilanstalt geworden, aber immer noch mit schlimmen Fäden in die Geschichte, in die Vergangenheit hinein. Und diese komplexe Geschichte fängt so ein Projekt oder versucht so ein Projekt in gewisser Weise aufzufangen. Wir entwickeln Szenen, die sich teilweise mit dieser Vergangenheit beschäftigen, die sich auch mit der Gegenwart dieses Areals beschäftigen, denn um in die Zukunft zu schauen, das wird eine Musik- und Kunstuniversität, die MUK. Und das ist was besonders Schönes, dass dieses Areal jetzt diese Bestimmung bekommt. Und ich habe in diesem Projekt es so angelegt, dass ich teilweise mit Künstlern arbeite, mit denen ich schon sehr oft zusammengearbeitet habe, auch Autoren, wie zum Beispiel Milena Michiko-Flajar. Oder diesmal haben wir einen tollen Text dabei von Amélie Nothomb. Und wir haben einen wirklich sehr berührenden Text von Monika Helfer dabei. Es sind viele verschiedene Autoren in diesem Projekt. Es sind sehr viele verschiedene Komponisten, die extra für bestimmte Orte Kompositionen schreiben. Also das heißt, die Aufträge, die wir machen, ob das Literaturaufträge sind oder Musikaufträge sind, die werden speziell für einen bestimmten Ort erdacht. Und ich arbeite mit ganz unterschiedlichen Ensembles. Gestern Morgen zum Beispiel hatte ich eine Probe mit dem Bläsersextett Federspiel. Und die spielen in einer Art Männertrakt, den habe ich verwandelt in ein Krankenlager, in einen Bettentrakt. Und in diesem Bettentrakt spielen die eigentlich eine Szene, in dem 6 kranke Männer eine Komposition spielen, es ist eine nächtliche Situation, in der nur marginal etwas passiert, aber es erinnert auf, glaube ich, sehr berührende, vielleicht auch manchmal bedrückende Weise an die Situation, wie sie da vielleicht geschehen ist, nur löse ich sie rein musikalisch auf. Mhm. Oder wir spielen einen Text von Monika Helfer in der Pathologie. Oder wir spielen eine Szene in der Kirche. Es gibt eine ganz, ganz tolle Kirche auf diesem Areal von Otto Wagner, eine Jugendstilkirche, ein Schmuckstück, eine unfassbare Kirche. Aber in dieser Kirche soll es passiert sein, dass, wenn die Patienten dahin gefahren worden sind, in Rollstühlen oder in Betten oder auch dahin gegangen sind mit ihrem Pfleger, dass am Sonntag oft die Patienten die Predigt übernommen haben. Also die haben sozusagen sich zu Wort gemeldet und haben dem Priester das Wort abgeknöpft. Und es hat mir der derzeitige Aufseher der Kirche erzählt, dass diese Szenen immer wieder passiert sein sollen. Und so eine Szene greife ich dann auf und die werde ich jetzt entwickeln mit einer Klarinettistin, mit jemandem, der Body Percussion macht, also der mit seinem Körper Percussion macht, und einem Tänzer aus der Muck. Also es sind auch sehr, sehr viele Studierende dabei, die jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen, und die treffen auf Profis und die entwickeln und werden dieses Areal beackern und bearbeiten und hoffentlich zum Fliegen bringen.
Und das Publikum zieht dann mit seinen Hockern von Raum zu Raum und kann sich das alles anschauen.
Genau, wir spielen jede Szene mehrmals, sodass jeder die Möglichkeit hat, jede Szene zu sehen. Ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz, dass dieses Projekt jetzt schon fast ausverkauft ist. Und wir fangen erst im April an. Aber es ist auch was, ich glaube, wir haben was Besonderes zu bieten.
Okay, fast schon ausverkauft. Klingt, als sollte man schnell sein, wenn man sich noch auf den Weg nach Wien machen will, um das zu sehen. Wie schaut's aus mit dem dritten Buch? Sie haben gesagt, ein bisschen Zeit zu schreiben bleibt schon auch.
Ich bin dran.
Und worum geht's?
Ich arbeite sehr gern mit dem Galliani Verlag zusammen, mit dem Wolfgang Hörner und der Esther Kormann. Ja, da hat sich einfach so eine gute Zusammenarbeit ergeben. Es geht diesmal eigentlich um eine, ich will ja noch gar nicht so viel davon verraten.
Stichworte reichen.
Stichworte reichen, ja. Es geht um eine Liebesgeschichte.
Und hat's auch was Autobiografisches wieder?
Das hat's bei mir immer. Mhm. Ich nehme die Realität immer als Ausgangspunkt, um von dort aus in andere Gefilde aufzubrechen.
Sagt Jacqueline Kornmüller, mein Gast heute in 1:1, der Talk auf Bayern 2. Schön, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Glück für alles, was kommt.
Und das Gespräch ist vergangen wie im Flug. Danke.
Das stimmt.